Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Bohrleuten. Ich bin heute wieder einmal mit meiner Dauer-Co-Host/Gästin unterwegs.
Hallo, Ariane hier.
Hallo Ariane und willkommen zurück. Wie so häufig, wenn wir beide uns zum Podcasten treffen, geht es um aktuelle Geschehnisse in der Politik. Das heißt, unsere Podcasts haben üblicherweise eine Halbwertszeit, aber das ist ja nicht besonders dramatisch. Und heute soll es gehen um den großen Donnerschlag in der deutschen Justizerei, nämlich das Urteil gegen oder für oder wie auch immer die Schuldenbremse, das jetzt ergangen ist. Und worum geht es da konkret für alle diejenigen, die diesen Donnerschlag aus irgendwelchen Gründen verpasst haben? Das Bundesverfassungsgericht hat zum ersten Mal in der bundesdeutschen Geschichte einen vom Parlament beschlossenen Haushaltsplan für verfassungswidrig erklärt. Und der Hintergrund des Ganzen ist quasi zusammenhängend mit der Schuldenbremse, weil die Regierung mehr Geld ausgeben wollte, hauptsächlich für den Klimaschutz, zumindest sagt sie das, in einem sogenannten Klimafonds. Und das Problem ist weniger, dass sie das möchte, sondern woher dieses Geld kommt. Und zwar handelt es sich dabei um insgesamt 60 Milliarden Euro, die noch quasi rumlagen aus dem Corona-Notfallfonds. Und dieser Corona-Notfallfonds, der stand zur Verfügung, weil die Regierung einen Notfall ausgerufen hat, die Pandemie nämlich. Und zur Bekämpfung dieser Pandemie wurden dann außerordentliche Mittel genehmigt. Das kann man machen, um die Schuldenbremse zu umgehen. Dafür muss eben die Regierung einen Notfall definieren und dann darf sie sozusagen gegen die Schuldenbremse verstoßen. Und es wurden nicht alle Mittel verwendet, die das Parlament dafür bewilligt hat, 2021, 2022, wann auch immer das war. Und es waren eben diese 60 Milliarden übrig. Und daraufhin hat die Regierung den brillanten Plan gehabt, wir könnten dieses bereits bewilligte Geld ja verwenden, um quasi an unserem anderen Notstand rumzudoktoren, nämlich der Klimakrise, indem wir mit diesem Geld den sogenannten Klimafonds finanzieren, aus dem ein ganzes Bündel von Maßnahmen finanziert wird. Und dann sind quasi alle happy und das Geld wird nicht verschwendet. Und es gab bereits damals Stimmen, die gesagt haben, das ist vielleicht ein bisschen ein Problem. Es gab damals auch Stimmen, die gesagt haben, ja, das ist nicht so hundertprozentig sauber, aber es geht. Und wir haben jetzt die höchstrichterliche Bestätigung, nee, geht nicht. Das Gericht in Karlsruhe hat ein sehr, sehr weitgehendes und sehr klares Urteil gefasst. Das ist so ein bisschen die Fortsetzung eines Trends, über den wir hier ja schon gesprochen haben. Also, dass Karlsruhe der Politik relativ weitgehende Vorgaben macht. Und in dem Fall waren diese Vorgaben einmal mehr ziemlich eindeutig. Sie haben gesagt, nope, ihr müsst quasi zurück ans Reißbrett. Das ist null und nichtig. Das geht gar nicht. Also ihr müsst diese 60 Milliarden, die stehen euch nicht zur Verfügung, weil die eben gebunden waren an diesen Notfall. Die können nicht umgewidmet werden. Das heißt, die Ampelkoalition sieht sich jetzt vor dem Problem, dass sie untereinander ausdiskutieren müssen, wie sie jetzt mit der heißen Nadel möglichst schnell einen neuen Haushalt stricken können, der in irgendeiner Art und Weise allen drei Bündnispartnern zugutekommt. Und das ist die Krux an der ganzen Geschichte, warum das überhaupt jetzt so große Wellen schlägt. Weil ja diese Haushaltsfindung ohnehin nicht besonders leicht war, um es mal milde auszudrücken. Weil die FDP auf gar keinen Fall neue Schulden möchte. Die sind absolut die Vertreter. Das war ja die Conditia sine qua non, warum sie überhaupt in die Ampelkoalition rein sind. Dass nämlich die Schuldenbremse eingehalten wird, sobald der Corona-Notstand rum ist. Und dass man nicht zusätzliche Schulden aufnimmt. Das heißt, die sagen im Endeffekt, ja gut, dann müssen wir halt ohne die 60 Milliarden auskommen. Die Grünen ihrerseits, die stehen quasi auf der anderen Seite von dieser Geschichte und sagen, ja nee, wir brauchen dieses Geld ganz dringend, weil Klimanotstand, jetzt müssen wir das halt irgendwo anders herbekommen. Und ich habe bisher nicht herausgefunden, wo die SPD steht. Ich habe so das Gefühl, die hoffen, dass sie niemand sieht und dass sie niemand fragt, was ihre Meinung ist. Jedenfalls ist mir bislang unbekannt, wie sich die SPD in dieser Thematik positioniert. Das quasi in aller Kürze zu der ganzen Situation. Wir wollen heute darüber diskutieren, wie ist es zu bewerten sozusagen. Wir sind ja in der Vergangenheit schon öfter als Kritiker des Bundesverfassungsgerichts aufgefallen und quasi, was das jetzt für die Politik konkret bedeutet. Und ich würde den Ball da am Anfang mal in dein Feld spielen, Ariane. Wie hast du denn dieses Urteil aufgenommen? Was ist dein Gefühl, deine Gefühlslage sozusagen zu dem ganzen Ding?
Meine erste Idee war eigentlich, dass ich gesagt habe, ja, das habt ihr jetzt davon. Wenn ihr sowas ins Grundgesetz schreibt, dann müsst ihr damit rechnen, dass das Verfassungsgericht das auch bewertet. Und da habe ich eine kleine Korrektur zu dir, weil ich mir die Urteilsbegründung nochmal angeguckt habe. Und die genauen Ideen dazu weiß ich auch nicht. Aber es war durchaus so, dass das Bundesverfassungsgericht mit dieser Umwidmung und Corona-Lage gar nicht so das Problem hatte. Die hat gesagt, es ging, kurz gesagt war es, ihr könnt das machen, aber dann begründet das ordentlich. Sie haben auch ganz explizit gesagt, ihr hättet die Notlage einfach verlängern können. Dann hätten wir den ganzen Bums hier nicht gehabt. Also das war gar nicht so das Problem. Die haben auch ganz explizit gesagt, wir kümmern uns nicht drum über Verhältnismäßigkeit, Notwendigkeit, das sind alles politische Entscheidungen, aber das muss vernünftig begründet werden. Und das zweite Problem, und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Grund, warum sie den Klimafonds gleich gekippt haben, war das mit der Jährlichkeit. Weil der Haushalt wird einmal im Jahr beschlossen und die haben jetzt einfach das Geld von 22 in 21 geschoben und gesagt, wir wissen noch gar nicht, wann wir das ausgeben. Und das kann sogar noch länger als eine Legislaturperiode sein. Und das haben sie gesagt, das geht so nicht. Das muss hier jährlich, muss das irgendwie aufgeschlüsselt werden. Was immerhin den Vorteil hat, diese 60 Milliarden sind noch nicht ausgegeben. Das ist tatsächlich hauptsächlich geplant für 24 und noch länger. Also ich habe mir das auch mal angeguckt. Wir haben jetzt, glaube ich, für 24 eine Lücke von 25 Milliarden nur. Und was Lindner jetzt gemacht hat, war ja, er hat jetzt erstmal eine Ausgabensperre gemacht, mit Ausnahme vom Gebäudeenergiegesetz und Sachen, wo schon rechtlich gesicherte Zusagen sind. Also zum Beispiel, es war ja auch drin, dass man die Chipindustrie von Intel fördern wollte. Das kann man noch stoppen, weil das nur so eine mündliche Zusage war. Ja, machen wir, aber noch keine Verträge geschlossen sind. Und nun, tja, finde ich, es ist auch noch sehr ruhig. Ich dachte, da geht gleich das Hauen und Stechen los, aber anscheinend sind die alle noch ein bisschen in Schocklage. Und meine Vermutung ist eigentlich, dass Lindner würde gerne den ganzen KTF irgendwie kippen. Tja, weg, dann hat man das Problem los. Das können die Grünen eigentlich nicht machen, weil da natürlich, dass das glaube ich zu 80% ist, das Robert Habeck. Das sind auch, das kann ihm helfen jetzt mit der mit der FDP auch, weil das sind hauptsächlich Industrieförderung. Das ist gar nicht, ihr Klimageld war ja eh schon weg, das sind wirklich hauptsächlich Sachen. Industriestrompreis wäre da auch theoretisch mit drin gewesen. Tja, und nun die SPD, ja, wie du auch sagst, die hoffen, keiner sieht sie. Ich glaube, Esken hat gesagt, hey, was auch am einfachsten wäre, aber ich glaube, das will Lindner nicht. Man könnte einfach eine neue Notlage erklären. Weil zum Beispiel Ukraine-Energiekrise war ja gar nicht als Notlage erklärt, obwohl die natürlich in dieses eine Notlage, auf die Deutschland keinen Einfluss hat, damit reinspielt. Das ist, glaube ich, im Moment so die erste Idee der SPD. Aber ich habe keine Ahnung, wie die da, weil sie wollen ja gar nichts. Also insofern, um nochmal an den Anfang zurückzukommen, sage ich auch mal, das habt ihr jetzt davon, weil das war natürlich so ein bisschen ein Trick, um die Quadratur des Kreises zu machen. Lindner wollte die Schuldenbremse, die Grünen wollten Klimainvestitionen, keiner wollte irgendwelche Steuern erhöhen, niemand wollte bei seinen Lieblingsprojekten kürzen und nun müssen sie das doch entscheiden.
Ich danke dir für die Korrektur auf der einen Seite und auf der anderen Seite für das Framing hier, weil du sprichst bereits an, was hier genau unser Hauptproblem ist. Wir haben es mit einem politischen Problem zu tun. Es geht hier gar weniger um die Details dieses Urteils, weil wie du schon sagst, was man überall liest sozusagen, das steht ja in dem Urteil technisch gesehen gar nicht drin. Nur ist es letztlich irrelevant, weil wenn man sich quasi die Reaktionen auf dieses Urteil anschaut, als gerade aus Kreisen der CDU und der FDP, die hier die relevanten Player sind letzten Endes für diese Geschichte. Ich habe das auch in den Shownotes verlinkt, was quasi deren offizielle Presse Statements, dann gehen die ja quasi sofort auf diese grundsätzliche Ebene. Die FDP hat die Überschrift Bundesverfassungsgericht stärkt die Schuldenbremse. Die CDU sagt ja auch gleich, ja, hier geht es quasi um die weitreichende Auswirkungen auf Finanz- und Haushaltsplanung der Bundesregierung. Sie wird ermahnt, hier quasi entsprechend vorzugehen, etc. pp. Also es ist ja nicht so, als ob es hier um irgendwelche technische Fragestellungen geht. Die liegen dem Urteil zwar zugrunde, aber die sind quasi der bedeutungslose Teil an diesem Urteil. Das ist so ein bisschen von meinem Gefühl her wie diese Ultravires-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 2021, die da, glaube ich, war, wo die dem Europäischen Gerichtshof einen Schuss vor den Bug verpasst haben. Da ging es ja auch nicht um die eigentliche Sachfrage und die technischen Details, sondern quasi um die dahinterstehende Macht- und Institutionenfrage. Wer gibt hier quasi wem irgendwelche Dinge vor? Und deswegen hast du natürlich grundsätzlich recht damit, man hätte einfach diese Dinge tun können. Das war denen ja damals auch schon klar. Nur wollten die das ja explizit nicht tun. Das ist ja genau der Punkt an der Geschichte. Die FDP, für die ist völlig unmöglich, die Vorstellung, quasi den Klimanotstand auszurufen oder den Ukraine-Notstand auszurufen und damit die Schuldenbremse zu umgehen. Weil das verstehe ich auch völlig. Aus Sicht der FDP, das ist ja der Beginn einer Slippery Slope, auf der es kein Ende gibt. Wenn ich beginne, für alles und jedes quasi den Notstand auszurufen, und ich kann bei jedem Problem den Notstand ausrufen, ich könnte für die Flüchtlingskrise auch einen Notstand ausrufen, wenn ich da Bock drauf hätte, ich könnte für unsere aktuelle Bildungspolitik den Notstand ausrufen und. Nee, da gibt es ja keinerlei Ende von dieser Geschichte. Das ist also quasi aus deren Perspektive absolut schlüssig zu sagen, wir wollen das nicht. Diesen Schritt gehen wir ganz bewusst nicht. Das ist eine Tür, die sie verschlossen haben für eine zwar verfassungsmäßig saubere Lösung des Problems, aber für eine politisch quasi in höchstem Maße schmutzige, um diese Analogie mal beizubehalten. Deswegen macht das Sinn, dass die das nicht wollten. Ganz egal, was ich jetzt da persönlich quasi davon halte. Das war einfach klar, dass die das nicht mit sich machen lassen. Das heißt, wir sind jetzt in eine Sackgasse hier geraten, die eigentlich von 2021 an relativ absehbar war, dass das als Problem die Koalitionsregierung beeinflussen würde. Wenn man sich zurückerinnert an die Artikel, die also quasi bei Koalitionsschluss nach der Bundestagswahl 2021 geschrieben wurden, vor allem von progressiver Seite aus zu dem Thema, was ein Finanzminister Lindner konkret bedeuten wird, respektive wenn man sich die Hoffnungen und Versprechen anschaut, die von konservativer und liberaler Seite quasi damit verbunden waren, dann war die grundsätzliche Dynamik ziemlich offenkundig. Das Ergebnis selber ist nicht so absehbar gewesen. Also da möchte ich auch scharf all denjenigen widersprechen, die sagen, ja, das war ja völlig klar, dass das Bundesverfassungsgericht so entscheidet, weil nee, das war's nicht. Ja, das Bundesverfassungsgericht hätte es bei einer Rüge belassen können und quasi sagen, dieses Mal lassen wir es durchgehen, aber nächstes Mal I die die auf gar keinen Fall mehr. Sie hätten Teile für verfassungsmäßig erklären können und so weiter. Da gab es eine ganze, sie hätten sagen können, das passt grundsätzlich, da gab es eine ganze Bandbreite von möglichen Outcomes. Und dass jetzt natürlich diejenigen, denen dieses spezifische Outcome gefällt, sagen, ha, das konnte er gar nicht anders entscheiden und das ist die richtige und beste und objektiv klare Entscheidung, ist zwar verständlich, aber intellektuell nicht besonders ehrlich. Das ist ja wie wenn du dich heute hinstellst als Grüner und sagst, ja, das Bundesverfassungsgericht konnte 2021 gar nicht anders, als völlig aus der Luft dieses Grundrecht auf Klimaschutz zu erfinden, nachdem sich die Politik jetzt plötzlich zu richten habe. Das ist ja auch völlig unvorhergesehen gewesen. Oder dass 1987 das Recht auf informelle Selbstbestimmung plötzlich verkündet wird. Ja, diese Regelungen mögen einem gefallen oder nicht gefallen, aber es ist nicht so, als hätte der größte Glaskugelbesitzer oder Besitzerin der Bundesrepublik das vorhergesehen. Das quasi nur als Stichwort vorher. Und das bedeutet auch, nebenbei bemerkt, dass die Ampelkoalition nicht irgendwie aus lauter Verfassungsfeinden besteht, die hier sehenden Auges quasi den größtmöglichen Verfassungsbruch anrichten. Weil das stimmt ja eben auch nicht.
Überhaupt nicht. Das weiß man erst, wenn man es überprüft hat.
Das braucht immer erst die Normenkontrollklage und das Urteil aus Karlsruhe. Man weiß schlichtweg vorher in diesen Fällen das nicht so eindeutig. Das ist ein bisschen shaky war. Keine Frage. Aber shaky Sachen, bei denen Karlsruhe gesagt hat, ja, das passt grundsätzlich, gab es schon oft. Oder wo nur an Details rumgemäkelt wurde, die sich dann letzten Endes irgendwie regeln ließen. Aber die Krassheit dieses Urteils, also das Weitreichende und das Absolute, das ist tatsächlich auch eine Überraschung, die da drin steckt, dem Jubelgeheul der liberalen und konservativen Presse zum Trotz. Und ich finde es allerdings, muss ich tatsächlich sagen, ich lasse da meine übliche Bundesverfassungsgerichtskritik stecken. Ich finde es tatsächlich konsequent. Ich glaube, du hast es ja auch schon anblicken lassen am Anfang. Ich habe grundsätzlich kein Problem mit dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, weil du hast es wunderschön schon formuliert. Ja, die haben ja ganz klar gesagt, wir überprüfen nur den rechtlichen Rahmen der Geschichte, die hier abläuft. Und der rechtliche Rahmen, der führt quasi zu diesem Ergebnis der Verfassungswidrigkeit dieses Haushalts, völlig unbenommen von der Frage, ob es sinnvoll ist, dieses Geld auszugeben für die Zwecke, für die es angeplant war. Und diese beiden Aspekte werden in der Rezeption des Urteils ja komplett durcheinander geschmissen. Weil ja gerade von konservativer und liberaler Seite das Triumphgeheul ja vor allem deswegen so hoch ist, weil das grüne Kernanliegen betrifft, die, Klammer auf, zwar keine grünen Kernanliegen sein sollten, Stichwort Umweltschutz, aber in der politischen Auseinandersetzung so geframed werden. Also ich glaube, die Reaktionen wären ziemlich anders, wenn aus irgendwelchen obskuren Gründen bei diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil rauskommt, dass die Dienstwagenpauschale wegfällt. Nee, also das hängt natürlich, also quasi diese Jubel hängt damit zusammen, dass dieses spezifische Urteil in dieser spezifischen Form politische Konsequenzen hat, die die Konservativen und Liberalen begrüßen. Das liegt allerdings weniger an der juristischen Ausgestaltung. Denn erneut, ich finde die Konsequenzen katastrophal, aber die juristische Ausgestaltung macht Sinn. Und wie du schon gesagt hast, wenn du so einen Blödsinn ins Grundgesetz schreibst, dann musst du mit den Konsequenzen leben. Und diese Konsequenzen, die kommen jetzt gerade big time zurück und beißen die Regierung in den Popo. Und es ist eine historische Unfairheit im Endeffekt, dass das jetzt hauptsächlich die Grünen abkriegen und nicht die SPD und letztlich die CDU, die da dafür zuständig waren.
Das habe ich auch gedacht. Das größte Unfairness dabei ist, dass die CDU jetzt gerade das Glück hat, in der Opposition zu sein und zu sagen, haha, das habt ihr jetzt davon, weil das muss man hier auch mal ganz klar sagen. Das trifft jede Regierung, jede Partei, die irgendwann mal regieren will. Und die CDU hätte das genauso getroffen. Und sie haben ja jetzt auch verrückterweise, das könnte denen auch sowas von backfeiern. Die haben ja jetzt sofort geklagt gegen jegliche Sondervermögen. Wir haben ja noch ein Sondervermögen Wirtschaftsstabilisierung, wir haben noch ein Sondervermögen Bundeswehr. Die haben jetzt gegen alles geklagt, wenn das alles gekippt werden würde, was ich nicht glaube, aber das trifft die genauso. Die können damit
Das
genauso
ist
wenig
unglaublich
regieren.
kurzsichtig seitens der CDU. Wie du schon, da werden wir nachher bei den politischen Konsequenzen mit Sicherheit noch drüber sprechen. Aber es ist ja wirklich noch einmal relevant an der Stelle zu betonen, dass diejenigen, die jetzt gerade quasi den ganzen Mist abkriegen, nämlich FDP und Grüne, die waren damals nicht für die Schuldenbremse in dieser Form. Beide Parteien haben damals überwiegend gegen die Schuldenbremse gestimmt, zwar aus völlig unterschiedlichen Motiven und mit völlig unterschiedlichen Begründungen, aber in dieser konkreten Form, über die er jetzt Karlsruhe entschieden hat und die überhaupt diese Probleme erst macht, das haben beide Parteien damals schon gesagt, das ist vielleicht keine clevere Idee. Die Grünen haben 2009, auch das wird gerne vergessen im aktuellen Meinungsklima, aber die haben damals schon gesagt, wir finden die Schuldenbremse grundsätzlich gut, Klammer auf, was ich beknackt finde, Klammer zu. Aber die haben damals gesagt, ja, Schuldenbremse finden wir grundsätzlich richtig, nur die konkrete Ausgestaltung der Regierung nicht. Und die FDP hat damals genau dasselbe gesagt. Die technischen Details müssen andere Leute klären, da bin ich einfach nicht der Experte dafür. Also ob die damals überhaupt entsprechende Alternativideen hatten oder ob ihre Kritik so substanziell war, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall verbrochen haben das in dieser Form die CDU und die SPD. Und beide sind gerade aus irgendwelchen obskuren Gründen fein raus. Wie gesagt, bei der SPD, ich verstehe das überhaupt nicht, warum die Partei, die den Kanzler stellt und deren Finanzminister das Ding federführend verpasst hat, warum niemand mal auf die Idee kommt, bei denen nachzufragen, was die eigentlich von dem Blödsinn halten. Und die CDU ist gerade in der Opposition und tut so, als wäre sie nicht jahrelang stolz wie Bolle gewesen, die Schuldenbremse verankert und die schwäbische Hausfrau aufs Tapet gehoben zu haben. Also Das ist alles komplett verschoben und es hängt, glaube ich, wirklich hauptsächlich damit zusammen, was diese 60 Milliarden hätten finanzieren sollen und wie kaputt unser politischer Diskurs aktuell ist mit dieser merkwürdigen Frontstellung gegen die Grünen aller Orten.
Ja, total. Also wie gesagt, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, ich finde sowieso, es ist generell noch sehr ruhig und ich habe auch das Gefühl, dass sich da vielleicht noch gar nicht so genau angesehen wurde, was da drin ist, weil wie gesagt, das ist ja, wenn man die FDP fragt, die sind immer für Industriesubventionen. Das ist jetzt nur, weil das in diesem Klimadings ist, dass sie sagen können, yay, hier, das ist ja eh für die Grünen, aber natürlich Chipindustrie fördern von Intel finden die eigentlich gut. Haben sie ja auch zugestimmt, muss man auch sagen. Das sind ja keine Sachen, die die Grünen irgendwo reingeschrieben haben, sondern das haben ja alle drei gemeinsam beschlossen. Und das ist zum Beispiel der Industriestrompreis. Den fanden ja auch irgendwie alle gut. Das, lustigerweise war das, glaube ich, hauptsächlich ein Wunsch von der SPD. Die hat nun irgendwie, wie gesagt, ich verstehe auch nicht genau, warum. Aber es funktioniert ja, ne? Die können sich einfach unsichtbar machen und zwischendurch mal Hallo sagen. Aber das ist natürlich, wenn das jetzt was anderes wäre und wie gesagt, wenn das jetzt, man stelle sich nur vor, das hätte das Sondervermögen Bundeswehr betroffen. Das Framing wäre komplett anders gewesen.
Also von daher, das ist quasi diese Rezeptionsgeschichte von diesem Schuldenbremsenurteil, die wir hier haben. Das ist wirklich eine Asymmetrie gewissermaßen bei denjenigen, die eigentlich die Verantwortlichen sind. Wie gesagt, ich verstehe das Framing, das macht quasi so in einem Bauchgefühl macht es total Sinn, das auf die Art und Weise zu packen, eben weil unser politischer Diskurs jetzt schon seit ein paar Monaten so merkwürdig verschoben ist. Aber letzten Endes rein von denjenigen, die quasi hinter diesen Projekten stecken, macht es keinen. Und ich denke, das hat eben viel mit dieser Dynamik zu tun, die wir in der Ampelkoalition jetzt schon eine Weile sehen. Das ist auch ein Ausfluss sozusagen aus dieser Geschichte, dass wir zum ersten Mal seit 2005 wieder eine klar agierende Opposition im Bundestag haben. Und das ist für mich Beispiel, keine Ahnung wie viel, dafür, dass diese Polarisierung und zwei klare Alternativen und endlich streiten sie wieder politisch, das hat halt nicht nur gute Auswirkungen. Und in dem Fall sehen wir, dass die CDU eine sehr kurzfristig angelegte Strategie fährt, mit der sie vor allem Punktsiege einberaumen will. Ja, jede Niederlage der Regierung ist quasi automatisch gut für die CDU letzten Endes. Was die versuchen, oder was, glaube ich, deren Traumszenario ist, ist der Regierungsbruch. Was ich erneut verstehen kann aus Oppositionssicht, nur die legen sich damit ja wirklich selber Eier ins Nest. Denn, wie du schon sagtest, die werden dasselbe Problem haben, wenn sie den Kanzler stellen. Weil, und das wäre jetzt mein nächster großer Punkt, was ist genau die Konsequenz aus diesem Urteil? Ja, der übliche Spruch, den man hört von konservativ und liberaler Seite, ist der Verweis auf die ohnehin hohen Einnahmen des Staates, die hohe Staatsquote etc. Und sehr häufig ist es genug Geld da, theoretisch gesehen. Die FDP betont ja auch ständig, man muss priorisieren. Das ist der Dauertenor, seit das Urteil rausgekommen ist. Nur vermeidet es jeder der Beteiligten, geradezu peinlich, irgendwie konkret damit zu werden, was damit gemeint ist. Und die werden, das halte ich auch für so ein bisschen für Medienversagen, die werden das auch praktisch nicht gefragt. In einer Tagesschau-Ausschnitt war es, glaube ich, wo Friedrich Merz gefragt worden ist, ja, was er jetzt denn eigentlich kürzen will. Und was hat er genannt? Was Grünes, nämlich die Kindergrundsicherung. Genau. Und warum hat er die genannt? Weil sie ein grünes Ding ist. Aus keinem anderen Grund. Ja, und diese Kindergrundsicherung würde ja niemals reichen, für sich genommen, um auch nur ansatzweise diese Schuldenbremsenregularien einzuholen, wenn man denn davon ausgeht, dass man Investitionen in dem Umfang zur Bekämpfung der Klimakrise machen will. Aber er wird überhaupt nicht danach gefragt. Ich weiß nicht, warum das der Fall ist. Kennt niemand die Zahlen? Werden die Zahlen für langweilig gehalten? I don't know. Aber das ist ja ein ganz, ganz typisches Phänomen von all diesen Haushaltsdiskussionen, dass zwar in der Theorie alle dafür sind, dass man doch bitte kürzen möge und hier quasi diese Schuldenbremse einhalten, aber in der Praxis findet sich niemals irgendeine Form von Konsens, was man denn eigentlich konkret kürzen sollte. Wir haben da vor ein paar Wochen, 2 Monaten oder sowas, haben wir eine Folge drüber gemacht, die haben wir genannt, wenn man kürzt, ist nachher weniger da, wo wir schon über genau die Thematik gesprochen haben. Und ich habe seither immer wieder im Blog Artikel verlinkt und Statements von Leuten, die genau auf dieses Phänomen eingehen. Ja, kürzen sollte man schon, aber dieses Ding, was mich interessiert, das auf gar keinen Fall. Ja, egal, was die Regierung kürzt und wenn es noch so unbedeutender Haushaltsposten ist, wird von irgendjemandem als die schlimmste Kürzung ever kritisiert, die man auf gar keinen Fall machen darf. Andere Kürzungen unbedingt, aber die spezifisch nicht. Für mich hat sich das exemplarisch gezeigt an diesen Mitteln für Extremismusprävention bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Ja, das ist ja im Endeffekt ein winziger Ausgabeposten. Genau, der auch, genau, darauf wollte ich gerade raus. Der jetzt auch zurückgenommen wurde, weil eine gigantische Protestwelle losgebrochen ist. Aber das ist auch für mich hier, das ist doch total konsequent. Wenn ich sagen möchte, wenn das Finanzministerium rausgibt, wie Lindner das getan hat, alle Ministerien müssen kürzen, dann kürzen am Ende alle Ministerien irgendwo. Nee, das kann ja kein anderes Resultat haben. Und wenn keine einzige dieser Kürzungen jemals akzeptiert werden kann, wie zur Hölle kürzt du dann? Und wenn wir es schon nicht schaffen, 200.000, 300.000 € aus dem Etat der Bundeszentrale für politische Bildung rauszukürzen, wie um Gottes Willen wollen die 60 Milliarden streichen? Ne? Das sind Beträge, das ist völlig absurd. Also würde jetzt Friedrich Merz morgen an die Regierung kommen, mit 51% Sitze im Bundestag und quasi seine Wunschregierung aufstellen, oder von mir aus macht er Schwarz-Gelb wieder, die würde nie auch nur annähernd so viel Geld finden können. Und das wissen wir aus jeder CDU-Regierung, die wir jemals hatten. Die kürzen ja auch nicht. Ja, sprich, die werden exakt dasselbe Problem haben. Selbst die FDP wird das Problem haben. Der Marc Schieritz hat da auf Twitter so einen geilen Spruch rausgehauen. Ich habe den auch in die Shownotes gepackt, wo er meinte, dass man mit Kürzungen zwar den Ludwig-Erhard-Preis gewinnt, aber keine Wahlen. Nee, das ist so das Grundproblem. Es gibt nichts. Sobald das konkret wird, wo sich diese Leute dahinter stellen können und sagen, jawohl, an dieser und jenen Stelle werden wir kürzen. Das betrifft ja selbst ein Land wie die USA, wo eine der beiden Parteien komplett in ein extremistisches Spektrum abgerutscht ist. Nicht mal die schaffen es, die Staatsausgaben auch nur annähernd auf dem Level zu kürzen, von dem sie behaupten, dass sie es tun wollen. Und wie will dann eine solche Konsensmaschine wie die deutsche Innenpolitik jemals bei irgendwas entsprechend rauskommen? Das ist komplett unrealistisch. Aber das Schuldenbremsenurteil zwingt quasi, wenn man die Schuldenbremse nicht reformieren will, und das ist dieses ganz, ganz große Wenn an der Geschichte, zwingt letzten Endes dazu. Und das setzt noch nicht einmal ins Bild, dass ja gerade, du hast ja erwähnt, ja, dass die CDU gerade an allen Ecken und Enden gegen die Haushalte der Regierung klagt. Aber es gibt ja auch Klagen beim Bundesverfassungsgericht in die andere Richtung, nämlich auf Basis des bisher nur auf dem Papier bestehenden Urteils von 2021 zum Klimaschutz. Weil ich kann ja genauso gut klagen, wenn wir diese 60 Milliarden, wie es Lindner gerne hätte, jetzt nicht refinanzieren. Dann ist das auch ein Verfassungsbruch. Nee, die Sackgasse, in die sich die deutsche Politik manövriert hat, indem sie versucht, das Königsrecht des Parlaments, den politischsten aller Prozesse, in die Juristerei zu verschieben. Das ist unglaublich. Und das Bundesverfassungsgericht hat es einfach völlig konsequent gesagt: Gut, ihr habt es juristisch gemacht. Hier ist das juristische Urteil. Das hat nichts mit Politik zu tun. Das hat nichts mit Wirtschaft zu tun. Das ist einfach nur die rein rechtliche Dimension. Und wenn darüber das Land zugrunde geht, so be it. Ich halte das für unglaublich zerstörerisch. Und wie gesagt, das zeigt für mich nur einmal mehr, warum man das nicht tun sollte. Aber es ist konsequent.
Genau, das war nämlich auch, dass ich gesagt habe, das Problem ist, man hat das jetzt eben an jemanden geschoben, der im Gegensatz zu Parlamentariern eben dem Recht verpflichtet ist und nicht dem Wohl des deutschen Volkes. Das sind nun mal verschiedene Zuständigkeiten, die sich hier, die nicht zueinander passen. Und das habe ich nämlich auch gesagt, weil ganz viele, oh, es gab ja aber auch Urteile zum Umweltschutzgesetz. Und da habe ich auch gesagt, ja, eigentlich bräuchten wir jetzt nochmal, theoretisch, wenn man das alles ins Gesetz schreibt, müssen wir jetzt warten, bis das Bundesverfassungsgericht diese zwei Grundgesetze noch gegeneinander abwägt und können nochmal 10 Jahre warten oder wir tun doch mal politisch was. Und das ist ja, wie gesagt, das hat jetzt, das sind jetzt, selbst wenn wir jetzt mal nur annehmen, 24, 25 Milliarden, der Haushalt für 24 ist ja schon durch. die sind jetzt ja gerade hier in diesem Bereinigungsgesetz, wo sie dann wirklich um die allerletzte Million noch feilschen. Und ich habe keine Ahnung, wo die jetzt plötzlich, das wird auch nicht diskutiert, also wo sie jetzt 25 Milliarden hernehmen wollen. Die müssen ja irgendwo herkommen. Also das weiß auch nicht. Die kann man auch nicht mal eben zusammenkürzen. Normalerweise, das war ein ganz guter Artikel im Handelsblatt, haben sie auch gesagt, die anderen Ausgaben, die jetzt danach sind, das kann man dann schon wieder, weil, und zwar deren Lösung, wenn es der Wirtschaft gut geht, hat man automatisch mehr Steuereinnahmen, die man verteilen kann. Weil wir haben ja jetzt nicht nur so ein kleines Klimaproblemchen, in Anführungsstrichen. Wir haben ja, und dafür waren die ja, wir haben ja auch noch eine Wirtschaftskrise an den Hacken. Und das ist ja immer das Problem. Wenn man da reinkürzt, wird die eher schlimmer. Wenn man da irgendwo gegensteuert, wird die nicht so schlimm. Das ist ja immer sowas, wo sich das dann verstärkt. Und das steht ja sowieso gerade so ein bisschen auf der Kippe, dass keiner genau weiß, wie erholt sich die Wirtschaft oder wird alles noch schlimmer. Und dann ist sowieso, selbst ohne die 25 Milliarden Kürzung, dann kann der Haushalt 24, wenn die Wirtschaft sich nicht gut entwickelt, ist der sowieso schon wieder über Kopf. Also man muss, und insofern fand ich das Urteil vom Bundesverfassungsgericht tatsächlich ganz gut, weil die wirklich in der Konsequenz haben sie gesagt, hier, ihr müsst das politisch entscheiden. Wir können hier nur sagen, ihr müsst das besser begründen und pro Jahr. Aber die politische Entscheidung, was ihr damit anstellt, müsst ihr treffen. Und ja, da haben sie jetzt den Salat. Und ich habe wirklich ein bisschen das Gefühl, die möchten das nicht treffen. Logischerweise. Ich möchte das auch nicht spontan entscheiden. Aber ja, ist ein bisschen unfair, aber die haben jetzt den Salat und ich glaube eigentlich nicht, das kann ich auch von der CDU verstehen, dass die sagen, hey, wäre ja schön, wenn die Regierung zerbröckelt. Glaube ich eigentlich nicht, aber das hat schon Sprengstoffpotenzial. Also ich habe ehrlich gesagt null Plan, wie die das machen wollen. Zum medialen Versagen, es gab ja zum Beispiel auch ein Video von Habeck und wo er nochmal erzählt, auch der Industrie, ist ein bisschen apokalyptisch, wenn die Industrie geht den Bach runter, wenn wir diesen Fonds nicht haben. Aber da habe ich mich tatsächlich gefragt, wer ist der Adressat? Weil ich oder die Medien oder die FDP? Weil eigentlich muss er zur SPD und zur FDP rennen und sagen, hier, wie machen wir das? Und nicht mir ein Video erzählen, dass die Industrie jetzt leider in Nöte ist. Das ist, kann ich jetzt leider auch nicht ändern. Ich habe hier extra Leute gewählt, die sich darum kümmern. Also mach das bitte auch.
Letzten Endes, das ist quasi das, wie ich das Urteil aus Karlsruhe lese, ist das, dass die der Politik gewissermaßen das Ding zurück auf den Tisch legen und ihnen effektiv sagen, ja, das ist ein politisches Problem, deal with it. Ihr müsst es machen. Und das ist auch absolut fair, weil die Politik hat sämtliche Mittel, um mit diesem Urteil umzugehen. Die können grundsätzlich die Schuldenbremse reformieren. Sie können versuchen, sie einzuhalten. Das geht alles. Das ist alles im politischen Rahmen.
Na, reformieren ist schwieriger, ne? Also du kannst jetzt nicht, die haben keine Zweidrittelmehrheit. Die können jetzt nicht den Grundgesetz.
Moment, ich rede nicht von der Koalition, ich rede von die Politik.
Okay, nee. Das können sie, ja.
Weil die Klage ist ja im Endeffekt, das Klageergebnis, das geht ja letztlich an alle Parteien. Also die müssen sich alle mit dem Ding auseinandersetzen. Und wie wir schon gesagt haben, das geht ja auch über den Tag hinaus. Das betrifft jetzt nicht nur die Ampel und nicht nur den einen Haushalt, sondern das ist ein Grundsatzurteil, was wir hier haben. Und deswegen, das sind die beiden Möglichkeiten, die Politik hat. Sie können versuchen, diesen Text so einzuhalten, wie ihn das Bundesverfassungsgericht jetzt quasi fix definiert hat. Sie können natürlich versuchen, einen anderen Trick zu finden. Da gibt es bestimmt noch irgendwelche anderen cleveren Sachen, die man sich theoretisch gesehen überlegen kann und dann hoffen, dass der nächste Anflug an Kreativität von Karlsruhe aus irgendeinem Grund genehmigt wird. Aber auch hier sehe ich nicht, weil die FDP da niemals mitmachen wird. Also das ist aussichtslos. Die Ampel kann für ihre restliche Bestehenszeit nur versuchen, mit der Schuldenbremse so konform zu gehen, wie die Schuldenbremse aktuell aufgebaut ist. Alles Weitere wird im Endeffekt in die nächste Legislaturperiode gekickt, wann auch immer die beginnen wird. Ne? Also spätestens 2025, aber dank dieses Urteils möglicherweise auch schon früher. Und dann wird man sehen. Ne? Auf Basis der aktuellen Ergebnisse wird es ein CDU-Kanzler werden, mit wem auch immer der dann regiert. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht schlecht, dass es entweder SPD oder Grüne sind, um es mal milde auszudrücken. Und dann sieht er sich ja im Endeffekt vor dem gleichen Salat gestellt. Und ja, wir haben hier einen Artikel in den Shownotes, wo quasi gesagt wird, hier, das kann quasi Friedrich Merz großer Only Nixon can go to China Moment werden, dass ausgerechnet die CDU die Schuldenbremse wieder reformiert und oder abschafft. Ich sehe das ja nicht, weil das einfach ein Ausmaß an Weitsichtigkeit, an Mut und an politischer Einsicht bräuchte, die ich Friedrich Merz nicht zutraue, um es mal ganz milde auszudrücken. Der ist da einfach nicht der Typ dafür. Zumindest nicht nach dem, was ich bisher von ihm gesehen habe. Der ist einfach der ist viel zu klein für diesen Posten. In jeder Beziehung, außer körperlicher Größe. Ist der Mann schlichtweg nicht geeignet. Und ich habe die große Hoffnung, dass er vielleicht auch nicht Kanzlerkandidat wird. Aber er mit ihm an der Spitze sehe ich da auch nichts passieren. Und die Idee, dass das reformiert wird, ist eh schon sehr problematisch, weil die Deutschen lieben das Teil im Abstrakten. Wie gesagt, das Konkrete mag keiner. Aber in der Abstraktion finden sie es alle toll. Und das macht es wahnsinnig schwierig, das zu
Also ich
reformieren.
hatte ja auch ein Thread von Achim Truger reingemacht. Man muss es ja nicht. Das ist jetzt auch das Problem mit dieser Notlage und das ist auch das Problem mit der Schuldenbremse. Es gibt nur Notlage oder keine Notlage. Also man könnte es ja auch drin lassen und sagen, nach der Notlage haben wir ein Stufenmodell, wie wir da wieder rauskommen, weil das haben wir jetzt ja auch. Gestern noch Notlage, wir brauchen so und so viel, wir können Schulden machen bis zum geht nicht mehr. Heute keine Notlage mehr, muss alles schon wieder glatt sein. Das wäre ein Kompromiss. Wie gesagt, ich fürchte auch mit Friedrich Merz ist das nicht zu machen. Der ist da tatsächlich auch zu prinzipienreiterisch. Da bräuchte man, ehrlich gesagt, bräuchte man eine Angela Merkel, die da mit Pragmatik rangeht und sagt, hier, wir basteln da irgendwas zurecht, damit wir arbeiten können. Das ist, glaube ich, nicht so ein Friedrich Merz-Ding, aber das wäre ja auch eine Lösung. Das Problem ist, dass, wie gesagt, dass das jetzt überhaupt gar nicht drin ist, dass Lindner ja auch, es wäre ja auch, wie gesagt, kein Problem gewesen, wir sagen einfach, wir machen das ein Jahr länger. Das können sie jetzt immer noch. Ich glaube nicht, dass Lindner da mitgeht. Es wäre aber die einfachste Lösung, wenn man sagt, komm, wir verlängern das ein Jahr, dann haben wir zumindest dieses 2024-Problem nicht und vielleicht können wir das noch so retten, bis irgendeine andere Regierung dran ist. Das wäre ja so ein typisches Politikding. Und ich glaube tatsächlich, man müsste da tatsächlich ran, weil, wie gesagt, gerade jetzt mit diesen noch weiteren Sondervermögen, das sind Probleme, die sich einfach aufkumulieren. Die stapeln sich irgendwann auf und wir haben ja jetzt schon, das hatten wir ja in unserem Spardings auch, dass man so einen Investitionsrückstau noch mitschleppt, den man eben immer irgendwie anders, weil man nicht kontinuierlich daran gemacht hat, weil da immer gespart wird und irgendwann hat man so einen Berg, das ist ja mit dem Klima genauso. Irgendwann muss man daran, weil sonst hat man doch wieder eine Notlage. Irgendwann kracht das zusammen und wenn, plakativ ausgedrückt, wenn eine Brücke in den See gefallen ist, dann muss man sie halt reparieren, weil man vorher die 30 Jahre nichts gemacht hat. Und da müssen sie, das kann man nicht auf ewig ziehen. Irgendwann muss man daran gehen.
Ja, und ich stimme ja auch dieser Argumentationslinie grundsätzlich zu, dass die staatlichen Ausgaben sozusagen ja durchaus beachtlich sind. Ja, auch die Ausgabensteigerungen, die in den letzten Jahrzehnten vorgenommen wurden. Also dieses Narrativ vom Sparen betrifft, ich meine, ich halte es ja eh für ein unglaublich problematisches Wort, um das mal zu sagen, weil wenn ich was spare, dann lege ich das zur Seite und hab's nachher. Was die machen, ist kürzen. Und Dinge nicht ausgeben. Aber das ist nicht dasselbe wie sparen. Ja, das ist ja quasi mal Punkt 1. Also es gehört zu diesen dummen Metaphern, die echt mal weg sollten aus der Politik. Und zum Zweiten ist es ja tatsächlich so, dass die staatlichen Ausgaben tatsächlich gestiegen sind. Ich meine, das passiert immer und unter praktisch jede Regierung. Ich glaube, noch keine hat nachhaltig wirklich substanziell Ausgaben gestrichen, außer vielleicht der Regierung Brüning. Aber unter Angela Merkel wurden ja diverse Ausgabenprogramme aufgelegt. Wir haben vom Elterngeld über die Mütterrente, die übrigens Friedrich Merz nicht abschaffen will, by the way, haben wir massenhaft entsprechende Ausgaben und die sind auch weitestgehend konsumtiver Natur. Nee. Und das kann man entsprechend kritisieren. Ich denke, du kannst quasi jedes dieser Maßnahmen, jedes dieser Projekte on the merits gewissermaßen gut finden. Ich meine, diese Rentenlücke, die Mütterrente hätte schließen sollen, bestand ja offensichtlich. Dass die Kindergrundsicherung, die Idee da dahinter ist ja auch völlig richtig. Ja, mit dem Zusammenlegen von den Leistungen und dass man eigentlich ja bei den Kindern anfangen muss. Das ist ja alles quasi akzeptiert. Ja, bei keinem dieser Ausgabenprogramme würde eigentlich irgendjemand innerhalb des demokratischen Spektrums sagen, nee, die grundsätzliche Problemanalyse ist falsch, da muss nichts getan werden. Gestritten wird gegebenenfalls nur darüber, ob die jeweilige Maßnahme korrekt ist. Aber deswegen wirst du ja nie diese offensichtlichen Dinge finden, bei denen du völlig problemlos sagen kannst, ja, hier haben wir was, das ist Quatsch, und das müssen wir nur loswerden. Ja, so nach dem Motto, wir nehmen da den Bericht vom Bund der Steuerzahler, die finden da ja immer diese in Anführungszeichen Steuerverschwendung und packen die dann in ihren Report. Die finden dann immer irgendwo eine Brücke ins Nirgendwo. Und das gibt es bestimmt auch, aber das alles sind ja Peanuts. Anhand der staatlichen Ausgaben. Wenn du wirklich in dem Ausmaß kürzen wolltest, in dem das angeraten wäre, um den Investitionsstau auch nur annähernd anzugehen, dann wären das so heftige Einschnitte, das ist völlig undenkbar und wahrscheinlich auch wieder verfassungswidrig. Ja, weil ja das Bundesverfassungsgericht einmal mehr das Sozialstaatsgebot des Grundgesetzes durch diese ganzen Hartz-IV-Grundsatzurteile mittlerweile ja so weit ausgelegt hat, dass der Spielraum für Kürzungen im Sozialstaat ja auch minimal ist. Ja, also es geht ja einfach gar nicht. Da kann man ja quasi noch so oft hinstellen und sagen, im Prinzip sind diese ganzen Konsumausgaben halt der falsche Weg gewesen. Der Staat hat dieses Geld quasi dafür ausgegeben. Das hätte er mal besser für die Autobahnbrücken, für die Schulen, für die Bundeswehr, für die Digitalisierung und für das Klima und für die erneuerbaren Energien und so weiter und so fort ausgegeben. Das Problem ist nur, hat er nicht. Das ist einfach nicht passiert. Diese Ausgaben sind drin, die haben mittlerweile Constituencies, also große Kreise von Berechtigten, die laut schreien werden, wenn du es ihnen wegnimmst, also quasi nur auf politischer Ebene. Teilweise wird das Bundesverfassungsgericht, das kann ich dir quasi auf die Hand geben, da teilweise neue Grundrechte draus konstruieren, wenn es zu Klagen kommt, und zu denen wird es kommen. Das heißt, jede dieser Maßnahmen wird jahrelang durch die Mühle in Karlsruhe gehen, wird Koalitionen an den Zerreißpunkt bringen, wird zu massenhaft verlorenen Wahlen führen, und unsere PolitikerInnen sind ja nicht blöd. Die wissen das ja, deswegen werden sie das erst gar nicht probieren. Und ich kann mich jetzt natürlich hinstellen und meine liberalen Prinzipien verkünden und sagen, ja, das ist aber blöd und eigentlich könnte der Staat ja. Nur, das hilft ja nichts. Das ist einfach eine komplett wirklichkeitsfremde Haltung. Und deswegen befinden wir uns ja überhaupt erst in dieser Sackgasse, weil wir auf der einen Seite diese Prinzipienreiterei haben und auf der anderen Seite aber auch keine vernünftige Alternative dazu, die da vernünftig diskutiert werden würde. Weil offiziell wollen sie alle die Schuldenbremse einhalten. Also selbst SPD und Grüne sind ja offiziell eigentlich auf Team Schuldenbremse. Das glaubt denen keiner, wahrscheinlich nicht ganz zu Unrecht, weswegen es auch Quatsch ist in meinen Augen, dass sie es überhaupt versuchen. Aber das ist jedenfalls der Knoten, in den die sich alle binden. Und ich sehe da keinen Ausweg drin. Die haben sich alle kollektiv in eine Sackgasse manövriert. Und der einzige Weg, wie man mit dieser Sackgasse umgehen kann, ist im Endeffekt weitermachen wie bisher. Das heißt, wir lassen sämtliche Investitionen, die wir machen müssten, liegen. Entweder diskutieren wir ihre Notwendigkeit weg, oder wir erfinden irgendwelche Luftschlösser von Technologieoffenheit und hast du nicht gesehen. Apropos Technologieoffenheit, ja, man hört auch aus der FDP wenig zur Reduzierung der Förderung von Wasserstoff, ne? Also keiner hat ein ernsthaftes und ehrliches Interesse daran, wirklich substanziell Ausgaben zu kürzen. Keiner. Und dieses Interesse wirst du auch nicht kriegen. Deswegen halte ich diese ganze Debatte auch für so unglaublich unehrlich. Und erneut, Sackgasse.
Also da fällt mir auch noch ein anderes Beispiel ein, weil es jetzt ja auch oft dieses eher aus der grünen Richtung eben diese Rechnung gibt, hey, wir haben hier 65 Milliarden klimaschädliche Subventionen, das können wir ja einfach gegenrechnen und dann klappt das schon. Aber das geht auch nicht. Das kann man nicht einfach in den Haushalt 24 mal diese, also so, A, geht es politisch nicht, weil die FDP kriegt die Krise, wenn das Dienstwagenprivileg und Dieselsubventionen und so geht. Aber es geht eben auch nicht, weil die Politik logischerweise auch ein bisschen nicht nur, oh, klimaschädlich, dann streichen wir das mal, sondern die Wirtschaft ist ja darauf aufgebaut. Du kannst jetzt nicht sagen, das streichen wir von heute auf morgen weg und dann kommen ja die ganzen Branchen, die da betroffen wären, Automobilbranche, haben die eine riesen Lobbymacht und Arbeitsplätze und was weiß ich und die Luftfahrtbranche, aber die haben logischerweise ihre ganze Bilanz darauf aufgebaut, dass sie diese Steuern nicht zahlen oder weniger. Wenn das jetzt plötzlich irgendwo gestrichen wird, kommen die natürlich in Schwulitäten. Du kannst als Politik nicht sagen, ach guck mal, wir streichen hier 30 Milliarden von Subventionen weg und dann hast du wieder dasselbe Problem. Dann kracht bei denen die Industrie zusammen. Du musst ja, weil, wie gesagt, normalerweise die ganzen Ausgaben, die wir in den letzten Jahren dazu bekommen haben, die wurden ja hauptsächlich dadurch finanziert, dass die Wirtschaft so gut läuft. Dadurch hat man dann immer diese Einnahmen und dann gucken wir mal, was wir damit machen können. Aber wir haben überhaupt kein Konzept dazu, in so einer Situation wie jetzt, wo die Wirtschaft nicht gut läuft, wo jede Kürzung, die man irgendwo macht, immer auch negative Auswirkungen auf die Wirtschaft hat, was wir denn machen? Und es will einfach, am liebsten möchte keiner irgendwas machen. Weil was wir noch gar nicht gesagt haben, ist ja auch die Einnahmenseite vergrößern. Ginge theoretisch auch, will auch niemand. Also keiner will irgendwas und nun sitzen alle da und gucken auf dieses große 60 Milliarden Loch und denken, tja, dumm gelaufen. Also das ist wirklich, ehrlich gesagt, meine Sorge ist auch tatsächlich, weil die Grünen da ja so ein bisschen merkwürdig drauf sind, dass das wirklich so läuft, dass die Grünen mit den Schultern zucken und sagen, tja, dumm gelaufen, das ist jetzt weg, ne? Was ich dramatisch fände, wenn jetzt plötzlich, das ist ja nur Zufall, dass dieser Fonds jetzt betroffen ist. Man hätte auch was anderes draufschreiben können. Man hätte FDP-Wunschprojekte draufschreiben können. Dann wäre die FDP jetzt, ehrlich gesagt, am Arsch, weil deren Sachen weg wären. Aber ich kann mir vorstellen, dass das so läuft, dass die Grünen da wirklich sagen, tja, nun, blöd. Und dann lassen wir das halt weg, was total bescheuert wäre. Aber, ich weiß es auch nicht. Also ich kann mir auch tatsächlich, wenn die Grünen wirklich sagen, das finden wir nicht so gut, wir wollen diese Kohle aber haben, dann kann das tatsächlich vielleicht sogar die Koalition sprengen, weil ich da wirklich, wie du schon gesagt hast, das ist eine totale Sackgasse. Da gibt es keinen Plan B, da rauszukommen.
Beziehungsweise umgekehrt. Also wenn die FDP sagt, nee, wir werden keine Alternativmöglichkeit suchen, um zumindest einen Teil dieser Maßnahmen zu retten. Da müssen wir aufpassen, glaube ich, mit den einseitigen Schuldzuschreibungen, was das angeht. Weil die ganze Koalition ist ja quasi darauf begründet, einerseits die Schuldenbremse einzuhalten, andererseits aber diese Dinge zu finanzieren. Das heißt, wenn jetzt quasi eine dieser Stützen wegfällt, beziehungsweise eine der beiden Seiten sich weigert, diese Stütze wiederherzustellen, gegebenenfalls, dann ist das ein Problem in beide Richtungen. Ja, also wenn die Grünen
jetzt plötzlich... Wir haben das ja alle drei zusammen beschlossen.
Genau. Wenn die Grünen jetzt plötzlich anfangen, drauf zu bestehen, die Schuldenbremse muss weg oder wir ignorieren die Schuldenbremse, das geht offensichtlich nicht. Weil die Grundlage der Koalition ihre Einhaltung ist. Auf der Prämisse wurde diese Koalition geschlossen. Das kann man nicht einfach wegmachen. Und auf der anderen Seite kann aber auch die FDP sich nicht einfach hinstellen und sagen, jetzt haben wir glücklicherweise dieses BVFG-Urteil. Das Bundesverfassungsgericht hat uns ein Geschenk gegeben, wir können die Grünen mal so richtig fies im Regen stehen lassen, weil in der Koalition hängt man halt doch zusammen. By the way, ich habe jetzt quasi noch zwei Anmerkungen. Einmal zu dem, was du gesagt hast und einmal noch zu dieser Thematik. Bleiben wir noch ganz kurz dabei. Ich finde es beachtlich, wie sehr es diverse Liberale schaffen, die Verantwortung der FDP an dem ganzen Desaster einfach komplett zu ignorieren. Ja, da ist Christian Lindner das arme Opfer, das von den Grünen gezwungen wurde, diesen Haushalt vorzulegen. Das ist so lächerlich, von der Partei der Selbstverantwortung und so weiter und so fort, die da jetzt in der Lage sind. Wir haben das so einen Artikel auf dem Blog von unserem Hausliberalen sozusagen, wie er da mit größter Sympathie beschreibt, wie Christian Lindner damals schon mit staatsmännischer Schwere, er las jedes Wort vom Blatt ab, weil er schon wusste, dass er hier etwas falsch macht. Der wurde quasi mit vorgehaltener Waffe dazu gezwungen. Alter Leute, das ist der gleiche Tenor, den man von Liberalen schon 2009 bis 2013 gehört hat. Da war die FDP auch nie schuld. Da war es immer die böse Merkel. Jetzt ist es der böse Habeck. Aber so oder so wird der FDP immer ganz, ganz böse mitgespielt. Und da muss ich echt sagen, Leute, dann übernimmt bitte auch mal die Verantwortung. Weil wenn die FDP damals wusste, wie die Behauptung jetzt zu sein scheint, dass das Verfassungsbruch war, dann ist sie sehenden Auges reingegangen. Und der Christian Lindner ist Finanzminister. Der ist zuständig, genauso wie Habeck Wirtschaftsminister ist. Mir ist Jacke wie Hose, welche Bündnispartei diese ganzen dämlichen Subventionen da überall reinschreiben wollte. Ob der Industriestrompreis jetzt eine FDP-Idee ist, eine Grünen-Idee oder SPD-Idee, ist relativ egal. Das kommt jetzt aus Habecks Haus. Habeck owns it. Und genauso, der Finanzminister ist der politisch Verantwortliche für den Haushalt. Punkt. Völlig egal, welche internen Koalitionsverhandlungen da dazu geführt haben. Am Ende haben alle Ja gesagt. Und da muss man dann gegebenenfalls auch dazu stehen. Und das ist einfach die Thematik an der Geschichte. Oder dass bei der SPD halt jetzt gerade aller Scheiß aufläuft aus dem Verteidigungsministerium. Die sind gerade eben dort. Und dementsprechend tragen sie die Verantwortung. Punkt. Das ist quasi Punkt 1, diese merkwürdige aus der Verantwortung geziehe. Und der Punkt 2, da würde ich auch nochmal verstärken, was du gerade gesagt hast. Ich habe so null Geduld mit diesen Blödsinnsargumentationen aus dem eher progressiven Spektrum, wenn sie da diese Milchmädchenrechnungen aufmachen von dem, was man kürzen kann. Ja, du hast ja gerade schon völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass das wirtschaftlich gesehen kompletter Humbug ist, weil es ja überall eingepreist ist und weil damit ja wirklich langfristige Unternehmensstrategien und teilweise ganze Branchen auf diesen Prämissen aufgebaut sind. Aber ein Aspekt, den du noch gar nicht genannt hast, der auch noch reinkommt, ist, das ist ja teilweise rechtlich gar nicht möglich, dieses Zeug zu kürzen. Ich habe irgendwo was gelesen von diesen 60 Milliarden Subventionen, die da fröhlich aufgeschrieben werden, sind 40 Milliarden rechtlich gar nicht antastbar. Das heißt, da machen Leute am blauen Tisch Sachen, die offensichtlicher Quark sind. Da kommen wir noch gar nicht zu so Debatten wie, ist das Dienstwagenprivileg eine Subvention und existiert es überhaupt? Da haben wir uns im Blog ja auch schon oft genug drüber die Köpfe zerhauen. Ne, also das sind ja alles, da hängen ja Rattenschwänze dran, die da auch einfach locker flockig weg ignoriert werden bei diesen Debatten, genauso wie bei den Kürzungsforderungen auf der anderen Seite. Ne, da heißt es dann immer, ja nee, ist überhaupt kein Problem mit ein paar neuen Steuern. Ja, wir brauchen ja quasi nur eine Reichensteuer oder eine Vermögenssteuer von X% und dann kommt da jener Fantasiebetrag raus, den ich mir da ausgerechnet habe. Und da dazu streichen wir Sachen, die ich eh schon immer doof fand, als Subventionen, als klimaschädliche. Und dann Hass. Ja, und dann, keine Ahnung, dann schwenke ich noch einmal den Zauberstab und sage Hokus Pokus und dann ist die Ausgabenlücke gedeckt. Das ist ja genauso Unfug. Ja, weil zum einen, was ist denn überhaupt eine klimaschädliche Subvention? Allein da kriegst du ja null Einigkeit rein. Ja, nicht einmal innerhalb der Grünen, by the way. Aber selbst wenn wir annehmen, dass die Partei geschlossen auftreten würde, yippie, du hast 15% hinbekommen der abgegebenen Stimmen, die du da jetzt vereinigt hast, und alle anderen werden was dagegen haben. Stichwort Braunkohlesubventionen zum Beispiel. Das sind ja Gräben, die gehen ja komplett durch die eigene Koalition, weil da die SPD unbedingt ihre paar verbliebenen Kohlekumpel retten will.
Und bei diesen klimaschädlichen Subventionen auf dieser Rechnung, da war zum Beispiel die E-Auto-Förderung auch mit dabei, wo ich auch gefragt habe, wie kommt die denn jetzt da rein? Aber ist halt ein Auto oder ich, keine Ahnung warum, aber wo ich mich schon frage, mein Gott, aber die ist doch auch im Klimatransaktionsfonds noch mit drin als klimafreundliche Subvention. Da hast du dasselbe Problem.
Das ist genau dasselbe, was ich vorher meinte mit dieser, auf Englisch sagt man die Knee-Jerk-Reaction. Ich weiß gar nicht, wie sagst du da auf Deutsch, so dieses instinktgetriebene Draufhauen auf den Gegner. Ja, genauso wie die Konservativen und Liberalen es gerade total geil finden, dass da so grüne Projekte getroffen werden. Genau das Gleiche hast du ja auf dem umliegenden Ding, wo alles, was irgendwie gegen den verbrennergetriebenen Individualverkehr läuft, automatisch gut ist. In dem Spektrum zum Beispiel. Wenn es irgendwie Anti-Auto ist, dann wird es schon toll fürs Klima sein, automatisch oder sowas.
Ja, braunkohlebetriebene Busse wären super.
Ja, genau. Also das sind so dämliche Instinkte ständig an der Arbeit, die überhaupt nicht hinterfragen, was eigentlich die Realität quasi ist, on the ground gewissermaßen. Und es ist ja auch eine völlig berechtigte Kritik an diesem grün progressiv angehauchten Spektrum. Ja, klar wäre es gut, wenn wir die Verbrenner wegkriegen von der Straße. Aber das leidige Gegenargument von wegen, dass auf dem flachen Land die Infrastruktur das halt überhaupt nicht hergibt, in den meisten Städten ja auch nicht, aber auf dem flachen Land eh gar nicht, dass man da aufs Auto angewiesen ist, das bleibt halt wahr. Ja, und das sind alles Dinge, die überhaupt in diesen unrealistischen Szenarien überhaupt nicht vorkommen. Da wird ständig Wünsch dir was gespielt, weil man ja eh nicht in die Situation kommen wird, das Ganze wahrzumachen. Allen Beteiligten ist klar, das ist komplettes Geblubber. Das wird niemals überhaupt diskutiert werden in irgendeiner Koalitionsverhandlung. Weil jeder weiß, das ist ein Non-Starter vom Anfang her. Und das ist das, was mich so nervt. Und stattdessen wird man jetzt wahrscheinlich wieder aufs Bundesverfassungsgericht warten. Ich könnte mir ja schon jetzt vorstellen, dass da jetzt dass bei den Grünen die Szenarien jetzt schon heiß laufen, dass man quasi hofft, dass das Bundesverfassungsgericht dann ein krasses Urteil zum Thema Klimaschutz raushaut und quasi die Regierung verpflichtet, das auszugeben. Und da haben wir auf der einen Seite ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, das da dazu verpflichtet, die Schuldenbremse einzuhalten. Und auf der anderen Seite haben wir ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, das da dazu verpflichtet, mehr für Klimaschutz zu tun. Und on top haben wir Bundesverfassungsgerichtsurteile, die die Kürzungen in Sozialstaat verbieten.
Genau, ja. Und dann, das ist wirklich, die machen ja auch, da brauchen wir irgendwann das Parlament nicht mehr, weil die haben sich jetzt so in die Sackgasse, die können nichts mehr machen. Die können eigentlich wirklich nur sich unterm Schreibtisch verstecken und hoffen, oh Gott, hoffentlich sind wir bald wieder Opposition. Weil das, wie gesagt, das und so soll das ja nicht sein. Ich fand das sehr gut, dass das wieder in diese Politikschiene geht, weil so kann das nicht machen. So haben wir wirklich nur überall Sackgassen und dafür wählen wir.
Das ist übrigens mein letzter Punkt noch zum Thema Medienversagen. Ich lese ständig dieses, das Urteil ist eine Klatsche für die Regierung und hier, und die Regierung hat jetzt ein Problem. Habt ihr mal in die Verfassung geguckt, wer eigentlich den Haushalt macht? Also das ist das Königsrecht des Parlaments. Das ist eigentlich der Bundestag quasi, der hier die Zuständigkeit hat, nicht die Regierung per se. Ich meine, ja klar, in der politischen Praxis ist es offensichtlich die Regierung. Aber wir müssen uns auch mal klar machen, dass diese unglaubliche Machtverschiebung weg vom Parlament hin in die Regierung einerseits, also dass die Exekutive da quasi alles macht mit den Gesetzesentwürfen, mit den Haushaltsentwürfen etc., dass da die FachpolitikerInnen aus dem Parlament eine immer geringere Rolle spielen, das ist ja nicht vom Himmel gefallen. Ja, sondern das passiert ja auch fraktions- und parteiübergreifend seit Jahrzehnten mittlerweile. Genauso wie diese Verschiebung in den juristischen Bereich, dass man immer mehr auf diese Ebene schiebt, es zu verrechtlichen und dann sich quasi von Gerichten dazu zwingen zu lassen. Und ich glaube, dieses, also das ist zumindest jetzt meine Lesart natürlich, da werden meine konservativen und liberalen Freunde mir logischerweise nicht zustimmen, aber da kommen jetzt halt meine Präferenzen wieder raus. Ja. Für mich, ich lese dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil hauptsächlich als eine Erklärung, wo die Grenzen dieses Prozesses liegen. Ja, die Juristerei, das Recht kann den politischen Prozess nicht ersetzen. Es kann ihn kontrollieren, es kann ihn einhegen, es kann ihn begrenzen gewissermaßen, aber es kann ihn nicht ersetzen. Und dieser Versuch wurde einfach viel zu viel gemacht. Und in meinen Augen ist dieses Urteil mehr als praktisch jedes andere ein Hilfeschrei letzten Endes hier zu sagen, Leute, macht mal wieder euren Job. Ja, ihr seid gewählt als Volksvertretende und eure Aufgabe ist es, politische Probleme anzunehmen und sie politisch zu lösen. Und das passiert einfach nicht. Wir haben seit fast 20 Jahren jetzt eine konstante und konsequente Verweigerung, diese Aufgaben anzugehen. Ich meine, selbst die ganze Ukraine- und Aufrüstungsgeschichte wird ja jetzt gerade schon wieder in diesen administrativen und juristischen Bereich geschoben. Ja, da wurde noch eine Zeitenwende ausgerufen vor einem Jahr. Inzwischen sind wir bei, und welcher Paragraph gilt hier jetzt wie für die Beschaffung von Stiefelgröße 37? Ja, wir sind da so gut drin hier in Deutschland, das ist eine Katastrophe.
Ja, das ist auch tatsächlich, glaube ich, wollte ich noch mal kurz auf dieses mediale Versagen hin, dass wirklich auch durch die Medienberichterstattung diese Grenzen total verschoben sind. Wer ist überhaupt für was zuständig? Parlament, Regierung, Gericht und so weiter. Das geht, ganz anderes Thema kurz, aber es gab eine kurze Diskussion, ob Petra Pau von der Linksfraktion jetzt Bundestagsvizepräsidentin werden darf. Und da hatte man aber sowas Ähnliches, ne? Weil das ist ja, natürlich darf sie das, weil das ganze Parlament hat sie gewählt. Aber das ist auch wieder, oh Gott, keiner weiß eigentlich, wer da für was zuständig ist. Und das muss tatsächlich wieder in dieses politische Entscheidung treffen, weil das, was du auch mit der Bundeswehr gesagt hast, das geht dann sofort wieder administrativ und wir haben hier erstmal 300 Seiten Paragraphen und müssen das machen, aber wir brauchen ja diese politische Entscheidung. Die Ausgestaltung muss mich doch auch als Wählerin eigentlich dann gar nicht mehr interessieren. Das interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht. Ich wähle ja Leute, damit die Entscheidung treffen. Wie die das denn machen, ist mir ehrlich gesagt ziemlich wurscht. Dafür wähle ich die ja, damit die sich mit dem Scheiß auseinandersetzen. Aber das, diese Ebene fehlt aktuell total, finde ich.
Absolut, aber ich meine, das haben wir auch schon öfter diskutiert und werden wir in Zukunft sicherlich auch noch machen. Ariane, ich danke dir für das Gespräch. Es war ein bisschen ein Rant, glaube ich, von uns beiden, weil wir diese Position ja schon länger vertreten. Aber das ist unsere Haltung zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse. Wir brauchen das als einen Aufruf für mehr Politik, relativ egal, welche Konsequenz man daraus zieht. Ja, man kann ja gerne auch die Konsequenz daraus ziehen, die Staatsausgaben zu begrenzen, aber man muss es halt tun. Und da sehe ich aktuell nichts davon. So viel meine 50 Cent.
Ja, ebenfalls vielen Dank. Sehr spannend wieder. Wir melden uns, wenn sich die Regierung auf irgendwas geeinigt hat.
Ja, das werden wir tun. Bis zum nächsten Mal allerseits. Tschüss.